Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. Über die Bars und die Clubs und die Restaurants wird seit dem Wochenende wieder heftig diskutiert. Heute gab es in der Runde von geschäftsführender Kanzlerin, designiertem Kanzler und den Ministerpräsidentinnen der Länder die konkrete Forderung nach Schließung. Das Wort Lockdown vermeiden die Beteiligten dabei nach Kräften. Kontaktbeschränkungen scheint irgendwie weniger hart zu klingen. Irgendwann wird diese Debatte dann auch wieder die Kulturwelt erreichen. Museen, Theater, Opernhäuser, Hallen für Rock- und Popkonzerte könnten wieder geschlossen werden, diesmal von den Ländern. Vor den finanziellen Folgen fürchten sich diese Einrichtungen natürlich, vor den intellektuellen Folgen die Besucherinnen und Besucher. Schon deshalb will der sicher dramatische Schritt einer Schließung auch diesmal gut begründet sein. Welche Argumente, welche Studien vielleicht gibt es denn, die für einen Kultur-Lockdown sprechen? Das habe ich Volkert Wildermuth aus unserer Wissenschaftsredaktion gefragt.
Ja, es gibt natürlich die ganz allgemeine Erkenntnis, dass Lockdowns die Inzidenzen runterbringen können, und zwar umso effektiver, je früher sie verhängt werden. Das ist also ganz klar, wenn Kontakte reduziert werden, gibt es weniger Infektionen. Die Details sind allerdings so ein bisschen schwierig festzumachen, gerade wenn es um die Kultur geht. Es gibt ein paar Daten, also die Luca-App zum Beispiel hat gerade ausgewertet, dass rund die Hälfte der Warnungen auf Clubbesuche zurückgehen. Also das ist offenbar tatsächlich ein Problem. Da hat man ja auch in Berlin zum Beispiel beim Berghain gesehen, als die wieder aufgemacht haben mit 2G, gab es danach trotzdem Infektionen. Auch Bars, Restaurants sind relevante Orte für Infektionen. Aber bei der Luca-App, da waren nur etwa 2% der Meldungen im Kino und nur 1% im Theater, Museum und so weiter. Da könnte man sagen, das ist jetzt zu vernachlässigen. Das hat auch Martin Kriegel gesagt von der Technischen Universität in Berlin im Februar. Da hat er im Grunde Modellrechnungen gemacht, hat die Lüftungskapazität genommen, hat die Größe der Räume sich angeschaut, hat gesagt, okay, Theater spielt wohl eine kleinere Rolle. Aber in der Zwischenzeit hat er tatsächlich seine Meinung so ein bisschen verändert. Er sagt, mit Delta, mit den aktuell hohen Inzidenzen, da ist es einfach viel wahrscheinlicher, dass auch ein Superspreader in so einer Veranstaltung ist. Und deshalb plädiert er auch dafür Kontaktbeschränkungen.
Das bedeutet also, dass die Zahlen, die man mal erhoben hat in der zweiten, in der dritten Welle, gar nicht unbedingt repräsentativ sind für die augenblicklichen Verhältnisse.
Genau. Und es gibt leider auch nur wirklich wenige systematische Experimente, wo man versucht hat, an Kulturveranstaltungen ranzugehen. Ein gutes Beispiel ist dieses Tim Bensko-Konzert in der Arena Leipzig. Da hat man ja genau verfolgt, wer wem begegnet ist, und hat am Ende nicht nachgeguckt, wie viele Leute haben sich infiziert, sondern hat das auch in die Modellrechnung eingebracht. Und die haben gesagt, bei einer 7-Tage-Inzidenz von 50 sei das alles möglich. Aber über 50 sprechen wir ja schon lange gar nicht mehr, also das passt gar nicht mehr. Deshalb kann man das nicht so einfach übertragen. Man muss auch darüber nachdenken, dass, wenn man zum Beispiel über einen Opernbesuch redet, dass ja nicht nur der Opernbesuch selber ist. Danach diskutiert man vielleicht hitzig die Inszenierung in der Bar, drängelt sich im ÖPNV. Also dieses globale Setting muss man eben im Hinterkopf behalten, dass Kultur zu machen ja nicht nur bedeutet, dass das Theater zu ist, sondern es kommt auch darüber hinaus zu weniger Kontakten. Deshalb kann das durchaus sinnvoll sein.
Nun darf man so eine Frage wahrscheinlich einem seriösen Wissenschaftsjournalisten wie Ihnen, Herr Wildermuth, gar nicht stellen. Ich tue es trotzdem. Wonach kann denn dann in Kürze entschieden werden, was mit den Kultureinrichtungen ist? Nach persönlicher Meinung, nach Einschätzung, oder bleibt es bei dem, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, so wenig Kontakte wie möglich ist gut?
Also man muss da einfach mit dem gesunden Menschenverstand rangehen. Es gibt eben wenig konkrete Daten zu Kulturveranstaltungen. Man kann vielleicht noch die Fußballspiele dazu nehmen. Da hat man ja gesehen, in Großbritannien bei der Fußball-EM gab es durchaus relevante Übertragungen. Also immer wenn viel gerufen wird, also wenn man in großes Chorveranstaltung, wo man selber singt, geht, da ist das Risiko sicher hoch. Da muss man sich keine großen Gedanken machen. Für alles andere, glaube ich, muss man sich auf den gesunden Menschenverstand verlassen und sagen, je weniger Kontakte, desto besser. Und da kann eben auch das Schließen von Kulturveranstaltungen zur Kontaktreduzierung beitragen. So wie in anderen Bereichen, auch im Lockdown, versucht man eben alle Bereiche zurückzufahren. Lockdowns sind dann besonders effektiv, wenn vieles gleichzeitig zugemacht wird und dem Virus wirklich für sagen wir mal, 2 Wochen möglichst alle Übertragungswege abgeschnitten werden. Und das heißt dann eben leider auch, dass es dann Kultureinrichtungen betrifft.
Volkert Wildermuth über Corona und die Kultur. Auch beim Thema Klima kämpfen Wissenschaftlerinnen und Aktivisten seit langem um die Anerkennung ihrer Argumente. Die globale Politik reagiert aber nur träge auf die klimatischen Herausforderungen und Gefahren der Zukunft. Das hat nicht zuletzt der Klimagipfel in Glasgow gezeigt. Die Organisatorinnen und Organisatoren des Festivals Climate Cultures, der Planet schreibt zurück, sind davon überzeugt, dass Kunst und Literatur einen wesentlichen Beitrag zur Änderung dieser Situation leisten können. Ihrer Meinung nach erreichen die wissenschaftlichen Fakten und Klimamodelle vor allem eine kleine Gruppe von Expertinnen, nicht aber die Mehrheit der Gesellschaft. Schafft die Kultur, was die Wissenschaften nicht vermocht haben? Cornelius Wüllenkemper hat das Festival verfolgt.
Der US-amerikanische Fotograf und Umweltaktivist Henry Fair bezeichnete sich in Berlin als Propagandisten. Fairs farbintensive Bildwerke zeigen die Folgen der Umweltzerstörung in visuell spektakulärer Form. Es sind überästhetisierte Aufnahmen der Zerstörung. Der Betrachter solle so emotional berührt werden, meint Fair, ganz so wie der Konsument vom Werbeplakat. Soll oder muss Kunst sich in den Dienst des Klimaschutzes stellen? Festivalorganisator Martin Zähringer forderte Applaus dafür ein, dass die Autorin Catherine Bush eigens aus Kanada eingeflogen sei. Das veranschaulichte, was der zugeschaltete Klimaforscher und Politiker Imre Cheman die psychologische Verankerung der Ressourcenverbrennung im Alltag nannte.
Oft wird dagegen übersehen, dass auch viele der psychologischen, emotionalen und politischen Charakteristika der Moderne auf der immer weiter steigenden Nutzung fossiler Energieträger und ihrer Gewinnung aufbauen, wie etwa Individualität, Autonomie, Selbstentfaltung und sogar Freiheit. Die Infrastrukturen der Ölkultur werden letztlich einfacher zu beseitigen sein als die psychologische Verankerung in ihr und der Glauben an sie, die sie so lange angetrieben haben.
Dass das Erdöl dank unterirdischer Pipelines zwar so gut wie nie sichtbar, aber dennoch in fast allen Lebensbereichen präsent ist, zeigte unter anderem die türkisch-aserbaidschanische Fotografin Rena Efendi. Nachdem sie im Auftrag des Erdölkonzerns BP die Pipeline zwischen Kaspischem und Mittelmeer bereist hatte, um das soziale Engagement des Konzerns zu dokumentieren, unternahm sie die Reise ein zweites Mal, jetzt um die verwaisten Landstriche und verarmten Menschen entlang der Ölleitung zu fotografieren.
Die Ölindustrie ermöglicht eine rasante Entwicklung, allerdings nur für einen sehr begrenzten Sektor. Viele andere Sektoren leiden, wie etwa die Landwirtschaft und der Tourismus. Sobald sie Baku verlassen und aufs Land fahren, gibt es nichts mehr. Keine Restaurants, keine Bars, nichts. Das zeigt das wahre Gesicht der Ölwirtschaft, ihre menschlichen Kosten. Deswegen habe ich mein Buch Pipeline-Träume genannt, weil es für viele Menschen ein unerfülltes Versprechen geblieben ist. Ich habe die Träume derjenigen fokussiert, die um ihre Zukunft betrogen wurden.
Efendis sozialdokumentarische Fotografien, die anlässlich des Festivals ausgestellt werden, sind ohne Zweifel bewegend, aber ändern sie etwas an unserer Lebensweise? Der Soziologe Harald Welzer beantwortete diese Frage mit einem lapidaren Nein und forderte stattdessen, den wissenschaftlich begründeten Moralismus zu ersetzen durch eine grundsätzliche politische Debatte über ein Leben jenseits fossiler Brennstoffe. Der grönländische Politiker und Dichter Akaluk Linge trug ein Gedicht über die Reichtümer der Arktis jenseits der Bodenschätze vor. Er wies darauf hin, dass Grönlands Regierung vor wenigen Tagen die Gewinnung von Uran sowie neue Öl- und Gasexplorationen per Gesetz verboten hat. Zugleich sind die Grönländer mangels terrestrischer Verkehrswege auf den Flugverkehr angewiesen. Einen überzeugenden Ansatz, wie Climate Cultures den Widerspruch zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und realem Handeln lösen kann, lieferte der britische Klimatologe Mike Hume.
Wir müssen uns damit abfinden, dass die Zukunft immer gefährlich ist, sowohl in unserer Vorstellung als auch in der Realität. Egal, ob es um den Klimawandel, den Kampf gegen ein autoritäres System oder auch eine verheerende Pandemie geht. Es geht immer um die Gefahr des Todes, die jeden bedroht, die gesamte Menschheit. Die Kraft kultureller Ressourcen wahrzunehmen, Geschichten, Mythen und auch religiöse Praktiken, heißt, die menschliche Kreativität stärker anzuspornen, als wissenschaftliche Fakten allein das könnten.
Humes Vortrag war der überzeugendste Einwurf während des Festivals über Climate Cultures. Zumindest für diejenigen, die Kunst nicht vor allem als ein dokumentarisches Werkzeug oder gar als Mittel der politischen Propaganda verstehen, sondern als Möglichkeit des Menschen, über sich selbst und seine Zukunft nachzudenken.
Cornelius Wildenkemper berichtete über das Festival Climate Cultures. Lange nichts in Sachen Hohenzollern gehört? Zur Erinnerung, das Adelshaus, das bis zur Deutschen Revolution von 1918 den Kaiser gestellt hat, fordert Immobilien und Kulturgüter zurück, die nach 1945 enteignet wurden. Vor allem das Land Brandenburg verweigert sich dem Ansinnen mit Verweis auf eine Regelung, die besagt, dass niemand ein Recht auf solche Rückgaben hat, wenn er oder sie dem NS-Regime erheblichen Vorschub geleistet hat. Genau das habe Kronprinz Wilhelm getan, argumentieren verschiedene Historikerinnen. Andere widersprechen. Und dann wird seit langem auch noch darüber philosophiert, was mit dem juristisch butterweichen Begriff erheblicher Vorschub eigentlich gemeint ist. In dieser Woche nun ist zu dieser entscheidenden Frage ein neuer Sammelband erschienen. Meine Kollegin Anja Reinhardt hat für uns von Anfang an die Hohenzollern-Debatte verfolgt. Ich habe sie gefragt, welchen Beitrag denn das neue Buch leistet.
Ja, es heißt im Vorwort, dass verschiedene Beiträge von Historikern oder Juristen einordnen sollen und die verschiedenen relevanten Aspekte analysieren sollen. Das heißt, es gibt weitere Diskussionsbeiträge, unter anderem von Benjamin Hasselhorn und seinem Kollegen und Chef an der Uni Würzburg Peter Höres, von Lothar Machtan, Historiker und Autor eines Buches über Kronprinz Wilhelm, das Georg Friedrich Prinz von Preußen finanziert hat, oder dem Historiker Michael Wolfsohn. Insgesamt viele durchaus seriöse Namen, deren Beiträge sich natürlich nicht über einen Kamm scheren lassen. Aber ich glaube, man kann insgesamt schon sagen, dass das, was Lothar Machtan in seinem vor wenigen Monaten publizierten Buch gesagt hat, also dass der Kronprinz ein Antidemokrat war, den Nazis sehr nahe stand und versucht hat, umstürzlerisch zu agieren, trotzdem insgesamt eine bedeutungslose Randfigur war, dass das die Gesamtdeutung in diesem Buch ist. Gegenpositionen gibt es jedenfalls nicht.
Ist das Buch selbst denn eine Gegenposition, nämlich zu den Publikationen, die es zuletzt gab und die ja schon relativ deutlich gesagt hatten, ja, er war auf Seiten der Nationalsozialisten und ja, man könnte auch zum Schluss kommen, er hat Vorschub geleistet?
Also sagen wir so unterschwellig, in einem Text zum Beispiel von Uwe Walter, Historiker an der Universität Bielefeld, kommt der Vorwurf auf, der Verband der Historiker Deutschlands und dessen ehemalige Vorsitzende Eva Schlothäuber, die sich auch in diese Diskussion mit eingemischt hat und die klare Position vertritt, dass der Kronprinz dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet hat, dass sie versucht hätte, gegen Artikel von ihm zu intervenieren. Er schreibt jedenfalls, er wisse nicht, welchen Einfluss Schlothäuber genommen habe, nachdem er sie kritisiert habe. Er habe seinen Artikel dann aber nach Änderungen letztlich zurückgezogen. Und Frank-Lothar Kroll, Historiker an der TU Chemnitz, bezeichnet die Historikerinnen und Historiker, die den Kronprinzen eben nicht als Randfigur sehen, als, Zitat, Kammerjäger, Klosterforscherin und StubenjakobinerInnen.
Einige der AutorInnen sind nicht ganz unumstritten. Es hat weitere Auseinandersetzungen zu denen, die Sie gerade zusammengefasst haben, auch in der Vergangenheit schon gegeben. Was sind das für Vorwürfe und diskreditiert das den Band, der jetzt erschienen ist?
Also ich glaube nicht, dass das den Band insgesamt diskreditiert. Man kann das durchaus auch als Debattenbeitrag zu dieser Debatte eben sehen. Aber ich würde da gerne auf einen konkreten Vorwurf eingehen, den der Historiker Niklas Weber seinem Kollegen, eigentlich dem Historiker und Theologen Benjamin Hasselhorn macht, der an der Universität Würzburg lehrt und eben in diesem Buch auch mit einem Essay vertreten ist oder mit einem Beitrag. Es geht darum, dass Niklas Weber sagt, dass Benjamin Hasselhorn und Martin Grundtvig ein und dieselbe Person sind. So, wer ist jetzt dieser Martin Grundtvig? Der taucht als Autor mehrfach in der Zeitschrift Sezession auf, die vom Institut für Staatspolitik herausgegeben wird. Und dieses Institut stuft der Verfassungsschutz als rechtsextremen Verdachtsfall ein. Für den Landesverfassungsschutz in Sachsen-Anhalt ist das IFS gesichert rechtsextrem. Martin Grundtvig hat in seinen Artikeln zum Beispiel Preußen als Idealbild verherrlicht. Er schreibt von einem Schuldkult, der nach 1945 staatlich verordnet worden sei. Er verweist auf urdeutsche Mythen wie die Wartburg oder Bayreuth. Und das wissen wir, die haben auch den Nationalsozialisten als Anknüpfungspunkt gedient. Niklas Weber hat nun recherchiert, dass nicht nur Passagen aus Grundtvigs Texten in strategiepolitischen Veröffentlichungen von sogenannten Rechtsintellektuellen auftauchen, sondern auch, dass Passagen wortwörtlich mit Texten von Benjamin Hasselhorn übereinstimmen. Und er kommt zu dem Fazit, das können keine Zufälle sein. Es handelt sich wahrscheinlich um ein und dieselbe Person.
Was sagt Hasselhorn selbst?
Der hat sich dazu eben bislang nicht geäußert, zu diesem konkreten Vorwurf, hat aber schon vor Monaten nach einem Zeitungsartikel von Weber diesem vorgeworfen, er entwerfe ein einseitiges Bild von ihm und verzerre seine Aussagen und betont, er, also Hasselhorn, lehne völkisches, identitäres und nationalsoziales Denken ab. Hasselhorn hat allerdings zugegeben, früher in der Blauen Narzisse veröffentlicht zu haben. Das ist ein Magazin, das Wissenschaftler zur neuen Rechten zählen. Er habe sich aber mittlerweile davon distanziert.
Anja Reinhardt war das über die aktuellen Entwicklungen in der Hohenzollern-Debatte. Er war einer der ganz wichtigen, weil ganz engagierten, ja beinahe obsessiven Kulturvermittler. Der ehemalige Kurator, Kunstvereins, Museumsdirektor, Verleger, Begeisterer Peter Weihermeier ist gestorben, im Alter von 77 Jahren. Die Kunst seiner eigenen Gegenwart hat ihn zeitlebens interessiert. Vor allem über die Körperfotografie des 19. und 20. Jahrhunderts hat er viel gearbeitet und publiziert. Dabei bestimmte der homoerotische Blick seine Arbeit. Er verlieh in Ausstellungen nicht nur dem tabuisierten, nackten Körper Sichtbarkeit, sondern führte gleichzeitig auch die Geschlechterrollen in ihrer Fragilität vor Augen, als Gender noch kaum ein Thema war. Carsten Probst erinnert an einen der großen europäischen Vermittler.
Peter Weihermeier gehörte zu den großen Ermöglichern der Kunst. In welcher Aufgabe er auch immer antrat, zuverlässig entdeckte er, was fehlte, um Kunst aus ihrer Geschichte heraus weiterzudenken und auf den Stand der Gegenwart zu bringen. Schon bei seiner ersten wichtigen Station der Leitung des Frankfurter Kunstvereins, die er über 17 Jahre von 1981 bis 1998 innehatte, wurde ihm schnell klar, dass es bei den großen staatlichen Museen eine Lücke gab in der kunsthistorischen Vermittlung. Und er trat an, diese Lücke mit den vergleichsweise bescheidenen Mitteln eines Kunstvereins zu schließen.
Wir zaubern laufend. Wir zaubern laufend, indem wir Leistungen erbringen oder indem wir eben ein Maß an Fantasie, ich denke jetzt an diese Siegel-Retrospektive, an unsere Rosso-Ausstellung, dass wir auch in die Vergangenheit der Kunstgeschichte gehen und Leute entdecken, eigentlich in das Gebiet der Museen spazieren, aber eben etwas leisten, was die Museen nicht leisten, eben Leute entdecken, vorstellen, die übersehen wurden. Das heißt, wir haben eine viel größere Fantasie- und Kreativitätsleistung zu erbringen.
Sagte Peter Weihermeier in einem Gespräch mit unserem Sender Mitte der 1980er Jahre. Diese gesteigerte Fantasie- und Kreativitätsleistung hat inzwischen Schule gemacht. Nicht nur Kunstvereine agieren heute mit ihren Programmen teilweise als Korrektive der Museen, auch Museen haben einen Ehrgeiz entwickelt, über das Etablierte und Bekannte hinaus zu gelangen und den innovativen Impuls der Kunstvereine aufzugreifen. Ebenfalls sehr frühzeitig erkannte Peter Weihermeier, dass es um die öffentliche Anerkennung der Fotografie als Kunstmedium nach wie vor schlecht bestellt war in der westdeutschen Museumslandschaft und arbeitete konsequent an ihrer Etablierung im kunsthistorischen Kanon. Als er 1998 die Direktorenstelle am Rupertinum in Salzburg übernahm, plante er sogleich, die Stadt zu einem Standort für Fotokunst auszubauen. Unzählige Kataloge, insbesondere zu Körperfotografie und Fotografiegeschichte, hat Peter Weihermeier als Autor und Verleger herausgegeben. 1944 im oberbayerischen Steinhöring geboren, hatte er immer schon eine starke Bindung an Österreich. Er studierte in Innsbruck und Wien Germanistik und Kunstgeschichte, gründete in den 1960er Jahren eine Kunstzeitschrift und ein Jahr später in Innsbruck einen kleinen Kunstbuchverlag. Auf seiner ersten Kuratorenposition formte er in den 1970er Jahren das Innsbrucker Taxispalais zu einem Ort für Gegenwartskunst, als der er heute noch bekannt ist. Als Weihermeier 2001 dann von Salzburg an die Galleria d'Arte Moderna in Bologna wechselt, ist dies zugleich ein politisches Statement gegen den Eintritt der FPÖ in die Regierung des damaligen Bundeskanzlers Schüssel. Weihermeiers Amt in Bologna gleicht aber in mancherlei Hinsicht noch einmal einem Neuanfang. Das Ausstellen nackter Körper, sei es in der Skulptur, der Malerei oder eben in der Fotografie, war in der katholisch geprägten Stadt keine Selbstverständlichkeit. Auch hier erkannte Weihermeier zielsicher den Missing Link in der institutionellen Programmarbeit und stellte das Haus im Verlauf seiner sechsjährigen Tätigkeit international völlig neu auf. Anschließend war er vor allem in Österreich noch einige Jahre als freier Kurator tätig. Nach einem schweren Unfall hatte er sich allerdings bereits vor einigen Jahren von der aktiven Arbeit zurückziehen müssen. Am vergangenen Freitag, wie es jetzt bekannt wurde, erlag Peter Weihermeier einer Lungenentzündung. Mit ihm verliert die Gegenwartskunst einschließlich der Fotografie einen ihrer wichtigsten Vermittler im deutschen Sprachraum.
Carsten Probst erinnerte an den Kunsthistoriker Peter Weihermeier. Die Kulturmeldungen von heute kommen noch von und mit Lena Fuhrmann.
Sie erhält einen Platz zwischen Größen wie Marie Curie, Voltaire und Victor Hugo. Josephine Baker wird heute als erste schwarze Frau in das Pariser Pantheon aufgenommen. Der Tänzerin, Schauspielerin und Sängerin wird damit posthum eine der höchsten Ehren Frankreichs zuteil. Die gebürtige US-Amerikanerin hatte sich zeitlebens gegen Rassismus eingesetzt. Im Zweiten Weltkrieg war sie in der französischen Widerstandsbewegung aktiv. Diese Zeit beschrieb sie 1975, kurz vor ihrem Tod, so.
Ich habe das getan, was ich tun musste und war sehr stolz darauf. Ab und zu habe ich gesungen, aber vor allem war ich im Widerstand, weil ich nur eines im Kopf hatte, Frankreich helfen, wieder das zu werden, was es davor war. Das hatte es im Krieg zwar nicht verloren, aber da war ein kurzer, unglücklicher Moment.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bezeichnete Josephine Baker als außergewöhnliche Figur, die den französischen Geist verkörpert. Die Aufnahme ins Pantheon ist ein symbolischer Akt. Heute wird lediglich ein Sarg mit Erde aus ihren Wohnorten, den Vereinigten Staaten, Frankreich und Monaco, beerdigt. Ihr Grab bleibt auf Wunsch der Familie in Monaco. Der Weg zur Gleichstellung ist steil und steinig, beschreibt die scheidende Kulturstaatsministerin Monika Grütters heute in einem Gastbeitrag in der Berliner Tageszeitung. Auch in der Kreativbranche seien Frauen noch unterrepräsentiert. Da mache die Branche ihrem Selbstverständnis als gesellschaftliche Avantgarde keine Ehre. Der Artikel ist auch eine Reaktion auf den Vorwurf, Monika Grütters habe während ihrer achtjährigen Amtszeit führende Positionen im Kulturbereich vor allem mit Männern besetzt. Die Politikerin weist darauf hin, dass sie unter anderem von Anfang an bei der Initiative Pro Quote engagiert war. Die Liste der von ihr ernannten Frauen sei lang. In die Zukunft blickt sie hoffnungsvoll. Ich denke, dass meine designierte Nachfolgerin Claudia Roth dafür steht, den konsequent eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen, schreibt sie. Die Deutsche Digitale Bibliothek hat heute das Online-Portal Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten freigeschaltet. Das Portal macht Sammlungsgut von 25 Museen und Archiven innerhalb der Deutschen Digitalen Bibliothek im Netz verfügbar. Besucher und Besucherinnen der Website können sich aktuell durch Informationen zu mehr als 8000 Objekten klicken. Das Portal soll in Zukunft zu einer zentralen Plattform für Informationen zu kolonialen Sammlungsstücken in deutschen Kultur- und Wissenseinrichtungen werden. Deutschland stellt sich seiner historischen Verantwortung beim Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, heißt es auf der Website. Große Transparenz ermögliche weltweite Teilhabe und den Dialog mit den Herkunftsstaaten und Gesellschaften.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann kommt Christoph Heinemann mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihm, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur sogenannten Bundesnotbremse. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.